Ja, hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe vom Open Science Radio. Die 10 ist ja immer doch die etwas besondere Zahl, denn man ist ja bemüht, seine Podcasts immer erst über eine bestimmte Schwelle zu tragen. Und ich glaube, so die erste zweistellige Ausgabe ist dann doch immer ein ganz kleines bisschen wenig was Besonderes, auch wenn es natürlich weit davon entfernt ist, dass man davon sprechen kann, dass das hier schon lange besteht und eine gewisse Tradition hat. Aber da arbeite ich dran. Es macht mir nach wie vor noch sehr viel Spaß und deswegen soll es ja auch weitergehen. Ja, in der letzten Folge habe ich ja so ein paar Vorträge empfohlen, die auf der Republika in diesem Jahr mittlerweile gelaufen sind, denn die Republika ist vorüber. Die hat Anfang der Woche stattgefunden. Und viele von diesen Vorträgen oder einige von diesen Vorträgen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele genau, sind auf jeden Fall aufgezeichnet worden. Ich selber war ja auch nicht vor Ort, werde mir die Vortragsaufzeichnungen aber noch anschauen. Diese findet ihr auf dem Republika-Kanal auf YouTube zu erreichen unter youtube.com/user/republika2010. Ist aber sozusagen der aktuelle Republika-Kanal, also alle Videos aus den letzten Jahren sind dort zu finden und unter anderem auch einige der von mir empfohlenen Vorträge zum Schwerpunktthema Open Science. Selbst war ich ja nicht da, deswegen werde ich mir hoffentlich, soweit das klappt, noch jemanden hier ins Open Science Radio holen, der vor Ort war. Einige an einem Panel, glaube ich, sogar teilgenommen hat. Ich werde mal schauen, wie sich das arrangieren lässt und hoffe, dass man dann noch einen genaueren Eindruck davon bekommt, wie es denn vor Ort war, wie das Thema diskutiert wurde. Das sieht man ja auch nur teilweise auf so Vortragsaufzeichnungen, denn man sieht ja in der Regel das, was auf der Bühne stattfindet, nicht aber wie es im Publikum aufgenommen wurde und vor allen Dingen nicht, wie es danach noch diskutiert wurde. Mal sehen. Ja, hier soll es auf jeden Fall weitergehen. Und zwar beginnen möchte ich mit dem Thema Open Data und möchte die Gelegenheit nutzen, auf eine Initiative hinzuweisen, die bisher hier noch nicht zur Sprache kam. Und zwar die Research Data Alliance. Das ist ja eine global aufgestellte und agierende Initiative, die bereits 2012 oder deren Aktivitäten bereits 2012 begannen, indem sie sich oder indem erstmal versucht wurde, eine Steering Group zusammenzufinden. Dort vertreten sind Forschungsförderungsakteure aus den USA, aus der EU, aber auch aus Australien. Und jetzt Ende März fand in Göteborg in Schweden der Launch dieser Research Data Alliance statt, zusammen mit einem ersten großen Veranstaltung, einem First Plenary Meeting, an dem unter anderem auch Nelly Kroes, die ja die Vizepräsidentin der Europäischen Union ist und zuständig für die digitale Agenda der EU, auch eine Rede gehalten hat, in der sie die Research Data Alliance sozusagen offiziell gestartet hat. Was ist die Research Data Alliance? In erster Linie ist es eine Initiative, die sich in diversen Arbeitsgruppen zusammenfindet und zusammenarbeitet, um dem Ziel näher zu kommen, dass wissenschaftliche Daten, Forschungsrohdaten besser zusammengeführt werden können, aggregiert werden können und wieder zur Verfügung gestellt werden können. Das Ganze ist, soweit ich weiß, relativ locker aufgestellt, im Sinne, dass es keine eigene Organisation ist, sondern dass es wirklich eine themenspezifische Initiative ist. Es gibt als feste Organisations- artige Strukturen innerhalb dieser Research Data Alliance, die Steering Group und den Research Data Alliance Council, der jeweils aus verschiedenen Wissenschaftlern besteht. Und dann gibt es vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Herzstück des Ganzen, die Arbeitsgruppen und die Interessengruppen, die sich zu verschiedenen Themen zusammenfinden. Also es gibt beispielsweise eine Arbeitsgruppe zum Thema Metadatenstandard. Es gibt eine Arbeitsgruppe zur rechtlichen Interoperabilität. Dann gibt es noch eine Arbeitsgruppe für, was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Repository Audit and Certification Arbeitsgruppe. Also ich verlinke das einfach mal, die verschiedenen Arbeits- und Interessensgruppen. Und was am Ende dabei herausspringen soll, denke ich, ist ja so eine Art Framework, das Wissenschaftlern, vor allen Dingen wahrscheinlich Wissenschaftsorganisationen, die entsprechenden Rahmenbedingungen aufstellt, wie sie ihre Rohdaten, ihre Forschungsdaten zur Verfügung stellen können. Und damit das ganze Thema Open Scientific Data auch dementsprechend vorantreiben. Es ist jetzt noch kein Weg zu erkennen, dass man sozusagen dieses Open Data Modell als ja, Default Publishing anstrebt. Aber das ist natürlich die Hoffnung, die auch die Community mit sich trägt. In dem Zusammenhang möchte ich gleich noch auf drei kleinere Publikationen hinweisen, beziehungsweise gar nicht so kleine, die im Zusammenhang mit Open Data vor allen Dingen stehen. Nature hat nach dem Special zum Thema Open Access Publishing ein weiteres Themen-Special herausgegeben. Und zwar dieses Mal zur Reproduktion von wissenschaftlichen Ergebnissen unter der Headline Challenges in Irreproducible Research. Da gibt es ja verschiedene Initiativen. Haben die Autoren von Nature eine ganze Reihe von Papern bzw. Artikeln verfasst, die sich diesem Thema Scientific Reproducibility mal annehmen, sprich also mal schauen, inwiefern man wissenschaftliche Ergebnisse reproduzieren kann, im Sinne von, dass man alle Informationen so zur Verfügung stellt, dass Artikel und die wissenschaftlichen Ergebnisse, die in Artikeln beschrieben werden, auch einer Nachprüfung unterzogen werden können unter den gegebenen Bedingungen, die auch die Originalwissenschaftler hatten. Und da ist dieses Themen-Special herausgekommen. Ich habe jetzt bei Weitem noch nicht mir angeguckt, was da genau drin steht. Ich habe zwei einführende Artikel gelesen. Und da sind aber eine ganze Menge herausgekommen. Jeder, der da interessiert ist, findet da mit Sicherheit eine ganze Menge an Informationen. Zwei weitere Blogposts in dem Fall möchte ich noch hiermit aufnehmen. Und zwar kam hier beim Open Science Radio ja schon öfter Dependent Principles zur Sprache, sprich also die Grundsätze, die eine Gruppe von Wissenschaftlern formuliert hat, unter anderem mit in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation, die für den Umgang mit offenen Forschungsdaten zugrunde liegen sollen. Und im Rahmen dessen gab es sogenannte Penton Fellowships. Und zwei der Fellowships oder derjenigen, die diese Fellowships erhalten haben, haben jetzt sozusagen mal einen Jahresreport verfasst, einen Rückblick auf die Aktivitäten, die sie im Rahmen dieser Penton Fellowships eigentlich durchgeführt haben. Und da möchte ich den Blogpost bzw. den Bericht von Sophie Kershaw empfehlen und auch den Blogpost von Ross Mounds, die innerhalb dieser Publikation mal auflisten, was sie alles getan haben. Sophie Kershaw kennt man, die steht unter anderem hinter dem Projekt des Open Science, der Open Science Training Initiative. Und Ross Mounds kennt man aus diversen Vorträgen und wer auf dieser Mailingliste mitliest, auf der Open Knowledge Foundation Mailingliste, wird diverse Male über Ross stolpern. Ja, also wen das interessiert, der kann da einfach in die Blogposts reinlesen. Ja, und damit möchte ich mich dem Thema Open Access zuwenden, denn auch hier gab es in letzter Zeit einiges Berichtenswertes. Anfangen möchte ich mit einem Paper, was Science Europe veröffentlicht hat. Science Europe ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die im Bereich Forschungsförderung und Research Performing arbeiten oder tätig sind. Darunter befinden sich beispielsweise auch die deutsche Forschungsgemeinschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, Max Planck Leibniz ist dabei, aus den anderen europäischen Staaten gibt es ebenso diverse in Großbritannien beispielsweise ist hier Medical Research Council dabei, Arts and Humanities Research Council, der Science and Technology Facilities Council, also diverse in recht vielen europäischen Ländern. Und diese Science Europe, diese Organisation, versucht sozusagen das gemeinsame Interesse an Forschungsförderung und der Optimierung von Wissenschaftsaktivitäten gemeinsam zu gestalten und voranzutreiben. Und hier gab es jetzt ein Paper, das sich nennt, ein Positionspapier sozusagen, das sich nennt Principles for the Transition to Open Access to Research Publications. Man beschreibt hier also was wissenschaftliche Organisationen erwartet auf dem Weg hin zu einer Open Access Strategie. Ein ähnliches Paper gab es ja bereits aus den Vereinigten Staaten. Was Science Europe jetzt veröffentlicht hat, ist allerdings etwas unterschiedlich. Einer der gravierendsten Unterschiede dürfte da sein, dass in den Open Science Policy, die in den Vereinigten Staaten jetzt veröffentlicht wurde, ein Zeitraum von 12 Monaten angegeben wurde, in dem ein Embargo besteht. Also es muss sozusagen nach der Veröffentlichung eines Papers 12 Monate gewartet werden, bevor dieses Paper öffentlich zugänglich, also unter Open Access Bedingungen, zur Verfügung steht. Und hier weicht also das, was Science Europe jetzt veröffentlicht hat, ab, denn auch in diesem Paper wird gefordert, dass das Embargo nur 6 Monate beträgt, sprich die Hälfte, was eine sehr begrüßenswerte Entwicklung ist. Daneben gibt es dann noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen bzw. Erklärungen und Bekenntnisse, würde ich es fast nennen, hin zu einer doch recht klaren Open Access Strategie. Ein Punkt möchte ich hier noch herausheben. Den Rest kann man sich frei zugänglich dann selbst anschauen. Aber ein Punkt ist mir aufgefallen. Und zwar gibt es hier eine Anmerkung zu diesem sogenannten Hybridmodell. Also, dass man erst im Closed Access Prozess publiziert und danach dann das öffnet für einen Open Access Prozess, also genau dieses, man wartet einen Zeitraum, publiziert erst in Subscription Model Journals, also diejenigen, die nicht Open Access publizieren, Und nach der Ablauf einer bestimmten Zeit, sprich in dem Fall nach 6 Monaten, wird das Ganze dann auch in Open Access Journalen publiziert. Und hier findet dieses Paper von Science Europe einen recht deutlichen Satz dazu, denn, und ich zitiere mal, dort heißt es: "Therefore, the Science Europe member organizations stress that the hybrid model, as currently defined and implemented by publishers, is not a working and viable pathway to open access. Any model for transition to open access supported by Science Europe member organizations must prevent double dipping and increased cost transparency." Und genau das ist der Punkt, denn dieses hybride Veröffentlichungsmodell verursacht halt zusätzliche Kosten und ist alles andere als kostentransparent. Dazu gab es mal eine schöne Grafik bei Nature, The Cost of Publishing, wo man sozusagen mal genau heruntergebrochen hat, welche Kosten anfallen für Print- und Online-Publishing, für Online-Only-Publishing in geschlossenen Journalen und für Online-Only-Publishing in Open-Access-Journalen und welchen Anteil davon welcher Prozessschritt sozusagen beinhaltet. Und hier wird halt deutlich, dass wenn man Open Access publiziert, die Kosten nochmal deutlich geringer sind, als wenn man Closed Access publiziert. Wenn man beides macht, gibt es natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Aufschwung von Kosten. Sowohl dieses Transition to Open Access Paper, also dieses Positionspapier von Science Europe, kann ich empfehlen, als auch diese Grafik, The Cost of Publishing, die man bei Nature findet, die ich auch verlinken werde. Es ist also äußerst interessant und ich denke, so deutlich, wie es da drin steht, oder die Deutlichkeit, wie es da drin steht, kann man nur unterstützen und kann hoffen, dass also hier das ein Zeichen für die entsprechenden Wissenschaftsorganisationen auch gibt, um einfach dieses Thema Open Access noch weiter und noch schneller vor allen Dingen voranzubringen. Ja, bleiben wir weiter beim Thema Open Access. Ich hatte in Ausgabe 6 schon über den damals noch Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz gesprochen, der ein zweiten Veröffentlichungsrecht forderte. In Ausgabe 8 vom Open Science Radio hatte ich dann berichtet, dass das Kabinett diesen Entwurf beschlossen hat. Nun gab es seitens der Wissenschaftsorganisation Kritik, und zwar an den Einschränkungen, die innerhalb dieses Zweitveröffentlichungsrechts bestehen, denn im Kabinettsentwurf heißt es zu diesem Zweitveröffentlichungsrecht, dass dieses vor allen Dingen gilt für Forschungstätigkeiten, die im Rahmen der öffentlichen Projektförderung oder an einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung durchgeführt werden. Sprich, das gilt nicht für Forschung, die an Hochschulen stattfindet, für universitäre Forschung. Jetzt gibt es oder gab es kürzlich Ende April eine Pressemitteilung der Hochschulrektorenkonferenz, in der das Zweitveröffentlichungsrecht zwar grundsätzlich begrüßt wurde, aber diese Einschränkung für den Anwendungsbereich, also ausschließlich auf institutionell geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, klar als Diskriminierung wahrgenommen wurde und auch kritisiert wurde. Denn da heißt es, das Zweitveröffentlichungsrecht sollte aus Sicht der Allianz dazu dienen, möglichst alle wissenschaftliche Erkenntnisse, die mit Steuermitteln gefördert werden, frei zugänglich zu machen, um eine erhöhte Zirkulation von Wissen zu erzielen und den Nutzen der eingesetzten Steuermittel zu maximieren. Der Gesetzesentwurf ist insofern inkonsequent und sollte im Bundestag entsprechend nachgebessert werden. Was in dieser Pressemitteilung auch klar wird, ist, dass die Embargofrist, die in dem Kabinettsentwurf für 12 Monate besteht, auch auf 6 Monate herabgesetzt wird. Jetzt hat anscheinend der Bundesrat auch darauf reagiert, denn er hat den Kabinettsentwurf grundsätzlich beschlossen, hat aber in seiner Stellungnahme, die ich hier auch verlinke, genau diese Ausweitung des Anwendungsbereiches empfohlen, nämlich auch auf Publikationen, die an Hochschulen in eigenfinanzierter Forschung entstehen, und empfiehlt darüber hinaus auch die Embargofrist auf einen Zeitraum von allerhöchstens 6 Monaten zu reduzieren. Also genau diese Herabsetzung oder beziehungsweise genau diese 2 Punkte, die die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Pressemitteilung kritisiert wurden, wurden hier auch ausdrücklich nochmal vom Bundesrat in der Stellungnahme empfohlen anzunehmen. Das ist also eine grundsätzlich positive Entwicklung, wie ich finde. Und das kann nach meinem Dafürhalten, geht das in die richtige Richtung, ist aber weiterhin ausbaufähig. Also Open Access by Default ist natürlich das Ziel, was hier groß am Horizont steht und was meiner Meinung nach eigentlich der Zustand sein müsste. Ich habe hier ja auch immer wieder Veröffentlichungen, Studien, die sich genau mit dem Thema Open Access auseinandersetzen, ob das wirklich der bevorzugte Weg sein sollte, was es uns bringt, was es uns vielleicht auch nicht bringt, wo die Vor-, aber auch die Nachteile von Open Access liegen. Und da möchte ich auch in dieser Folge auf eine Studie hinweisen, die sich dem Thema widmet. Das Ganze ist von David Solomon, Michael Laxo und Christa Björk, ist erschienen im Journal of Informatics und firmiert unter dem Titel Longitudinal Comparison of Citation Rates and Growth Among Open Access Journals. Im Rahmen dieser Studie haben sich die Wissenschaftler in einem relativ langen Zeitraum, wie ich finde, von 1999 bis 2010 mal angeguckt, wie die durchschnittliche Zitation in Open Access Journals im Gegensatz zur Zitation in Subscription Journals aussieht und haben durchaus interessante Dinge herausgefunden. So zeichnet sich halt beispielsweise ab, dass die Open Access Veröffentlichungsrate und damit auch die Zitationsrate in Open Access Journals mit Article Processing Costs, also diejenigen, die etwas Geld dafür verlangen, dass man dort publizieren darf und damit die eigenen Kosten versuchen zumindest zu decken, dass dort sowohl die Publikationsrate als auch die Zitationsrate steigen, teilweise sogar auf ein Level, was dem der Subscription Journals entspricht. Das Ganze konnten sie feststellen, sowohl für Health Science Journals als auch für Non-Health Science Journals. Das ist also eine Entwicklung, die man durchaus mittlerweile das letzte Jahrzehnt nachvollziehen kann. Und was sie parallel aus dieser Untersuchung herausgezogen haben, ist, dass Open Access Journals, die keine APCs verlangen, also keine Article Processing Costs, dass die so ein bisschen hinterherhinken. Das heißt also, Open Access Journals, die nach wie vor etwas Geld kosten, sind in der Publikationsrate als auch in der Zitationsrate höher angesiedelt als diejenigen, die völlig kostenfrei sind. Was sie auch noch herausgefunden haben, ist, dass die Zitationsrate höher ist für diejenigen Open Access Journals, die als solche von Anfang an konzipiert waren, im Gegensatz zu denen, die in Open Access Journals erst umgebaut wurden. Nach der Datenlage in dieser Studie lässt sich also durchaus sagen, dass Open Access einen positiven Einfluss auf die Zitationsraten von bestimmten Magazinen hat. Von bestimmten Artikeln hat. Wie auch immer, in Open Access, im Bereich Open Access gibt es einfach wahnsinnig viele Studien, die nicht alle zu so positiven Schlüssen kommen. So auch eine Studie, die kürzlich von Mark McCabe und Christopher Snyder publiziert wurde. Die beiden Wissenschaftler haben sich mal 100 Journals im Bereich Economics und Business bei JSTOR vorgenommen und haben über die verschiedenen Journals sich die Ausgaben angeschaut und sind zu einem grundsätzlichen positiven Einfluss gekommen. Also sagen in ihrer Studie auch deutlich, dass JSTOR einen positiven Effekt auf die Zitationsrate hat. Sie gehen hier von einer 10%igen Subscription Elasticity aus, meinen also damit, dass die Verdopplung von Subscriptions bei JSTOR auch einen 10%igen Anwachs innerhalb von Zitationen mit sich bringt. Obwohl sie bei ihren Ergebnissen zu stellenweise zu so vorsichtigen positiven Aussagen kommen, ziehen sie am Ende aber doch eher ein negatives Fazit. Ich zitiere das einfach mal. At the same time, the modest size of these effects and the current lack of evidence that free online access performs better implies that the citation benefits of open access publishing have been exaggerated by its proponents. Even if publishing in an open access journal were generally associated with a 10% boost in citations, it is not clear that authors in economics and business would be willing to pay several thousand dollars for this benefit, at least in lieu of subsidies. Generell in der Wissenschaft muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so sich Studien anschaut und die Ergebnisse von Studien, denn die sind nicht selten abhängig von der gewählten Methode, vom Untersuchungsobjekt und lassen sehr, sehr schwer nur so allgemeingültige Aussagen zu. Das ist bei Studien im Bereich Open Access nicht anders. Ich denke, grundsätzlich hat Open Access aber durchaus einen positiven Aspekt. Der kommt mit Sicherheit sehr, sehr stark darauf an, wie auch die Wissenschaftler selbst, mit welcher Einstellung sie an Open Access herangehen und was sie da für sich rausholen. Was man wahrscheinlich nicht behaupten kann, ist, dass bisher Open Access Publishing automatisch zu erhöhten Zitationen führt. Ich glaube aber auch, dass das so ein Prozess ist, der über die Zeit einfach läuft und je mehr das angenommen wird, desto eher und je mehr das sich etabliert, desto eher wird das auch einen positiven Aspekt für Zitationen und ähnliche Dinge haben. Ja, als letzte Open Access Meldung heute noch erfreuliche Nachrichten aus dem Hause PeerJ. PeerJ hatte ich ja hier schon mal im Open Science Radio Ausgabe 5 erwähnt. Die kommen ja mit einem sehr, sehr spannenden Membership-Model daher, das vielen Wissenschaftler den Zugang zu Publikationen, zu Open Access-Publikationen ihrer Paper für relativ wenig Geld ermöglicht. PeerJ hat jetzt angekündigt, was ich eine ganz großartige Entwicklung finde, ein spezielles Projekt zu starten, und zwar für Autoren von Papern, die sich noch in den Undergraduate Studies befinden. Das sind vor allen Dingen Bachelor-Studiengänge. Hier in Deutschland zählen, glaube ich, auch noch die Diplom- und Magisterstudiengänge, die hier leider auslaufen. Dazu sprich also die bis zu ihrem ersten akademischen Abschluss gelten. Und bisher ist das ja ein Bereich, der für die Einreichung von Papers bei irgendwelchen Magazinen eigentlich eher ausfällt. Und PeerJ startet nun dieses Projekt, das durchgängig 2013 existieren wird. wo Undergraduate Authors, also diejenigen, die sich noch in diesen Studiengängen befinden, denen soll es ermöglicht werden, bei PJ ohne Kosten zu publizieren. Die einzige Bedingung, die dahinter steht, ist, dass bei diesen Submissions, bei den Einreichungen, dann mindestens ein Senior Author dabei ist, also einer, der auch schon Member bei PJ ist. Ansonsten ist das Ganze für Undergraduate Authors kostenfrei. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, weil die Ideen, die aus dieser Community kommen, sind mit Sicherheit nicht schlecht. Sie sind halt im Zweifel noch nicht so von der wissenschaftlichen Methodik noch nicht so gefestigt, wie das in höheren Studiengängen, Postdocs, PhDs oder ähnliches wäre. Aber ich glaube, da kommt eine Menge an frischen Ideen auch mit. Vor allen Dingen ist das aber eine ganz großartige Gelegenheit für junge Autoren, sich innerhalb dieser wissenschaftlichen Community schon relativ früh anzufangen, sozusagen einen Namen zu machen. Wie frequentiert das dann gelesen wird, ist eine andere spannende Frage. Das wird sich sicherlich irgendwann im Laufe des Jahres zeigen, vielleicht auch erst nächstes Jahr zeigen, wenn man mal so einen Rückblick auf die einige Monate an Zugriffen hat. Ich denke, das ist aber auf jeden Fall spannend im Auge zu behalten. Und ich finde es neben diesem Kosten oder geringfügig kostenverursachenden Membership-Modell, was PJ da an den Start bringt, ist das eine zweite großartige Neuerung, die das Team da auf den Weg gebracht hat und was mit Sicherheit beachtenswert ist. Ja, zum Abschluss des Ganzen möchte ich etwas tun, was ich auch schon in der letzten Ausgabe getan habe. Und das ist mal Podcasts zu empfehlen, die ich selber höre, die im Bereich Wissenschaft, Forschung stattfinden. Und da hatte ich in der, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge im Open Science Radio 8 einige Podcasts aus dem Wissenschaftsbereich empfohlen. Heute möchte ich insbesondere einen nachziehen, der allen bekannt sein dürfte, der das Podcast-Projekt von DLR und ESA kennt, Raumzeit, wo Tim Pritloff mit Forschern der DLR und des DLR und der ESA spricht. Meistens sind das recht lange, ein bis zwei, teilweise zweieinhalbstündige Interviews zum Thema Raumfahrt, zum Thema Astronomie. Ein ähnliches Projekt gibt es jetzt aus der Helmholtz-Gemeinschaft, was kürzlich gestartet ist. Das Ganze nennt sich Resonator, benannt nach einer Erfindung von Hermann von Helmholtz selbst. Im Kern geht es bei diesem Podcast-Projekt um genau das, dass der Moderator, in dem Fall ist das Holger Klein, der ja in der Podcast-Welt kein Unbekannter ist, genau das tut, mit Forscherinnen und Forschern der Helmholtz-Gemeinschaft zu reden. Mittlerweile sind wir bei der Ausgabe 2, es gab also so eine Art Nullnummer, eine Vorschau-Folge. Im ersten Gespräch hat Holger mit dem Pressesprecher der Helmholtz-Gemeinschaft, mit Jan-Martin Viarda, gesprochen. Über die Gesellschaft selbst, über das, was dort geforscht wird und ein wenig über das, was damit erreicht werden soll. In der aktuellen zweiten richtigen Folge war Holger in Berlin Buch beim Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin und hat dort mit Forschern gesprochen. Das Ganze hat einen interessanten Ansatz, denn es soll hier nicht nur das lange Gespräch entstehen, sondern es soll auch ein kurzes Gespräch entstehen. Das heißt also, zu jedem längeren soll es ein kürzeres Gespräch geben, wo man, ja, ich sag mal, zusammendestilliert, grundsätzlich ist erfährt. Und im längeren Gespräch soll es dann einfach weitaus tiefer in die Materie gehen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Mal schauen, wie sich jeweils die beiden Ausgaben dann auch unterscheiden oder ja, deckungsgleich sind. Auf jeden Fall kann ich da nur empfehlen, dem Ganzen zu folgen. An dieser Stelle alle Achtung für die Helmholtz-Gemeinschaft, auch an Henning Krause, der als einer der Initiatoren hinter diesem Projekt wieder steckt, ähnlich wie bei Raumzeit, wo er auch einer der initialen Kräfte war. Ganz großartige Aktivität, da Wissenschaft auch in längeren Hörformaten wieder etwas genauer zu beleuchten. Das soll meine Empfehlung für diese Folge sein. Generell kann ich jedem nur empfehlen, mehr Podcasts zu hören, der an Wissenschaft interessiert ist. Da gibt es neue Formate, die hörenswert sind. Es gibt eine Reihe von gestandenen Formaten und ich finde, Audio-Podcasts sind eine ganz großartige Gelegenheit für wissenschaftliche Wissensvermittlung. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein für heute, für die Ausgabe 10. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich werde mal versuchen, jemanden hier ins Open Science Radio zu bekommen, der beim Themenschwerpunkt Open Science auf der Republika dabei war, um mir mal berichten zu lassen, wie es denn gewesen ist, wie so die Stimmung war, wie das Ganze diskutiert wurde, was vielleicht abseits der Vorträge passiert ist. Das dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ansonsten sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.